Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
DRS 4 News. Die Woche im Tessin und in der Romandie.
Am Mikrofon Erik Föckung. Vor 20 Jahren hat das Schweizer Stimmvolk den EWR knapp abgelehnt. Besonders in der Romandie war man damals entsetzt, denn dort war man mit großer Mehrheit für den Beitritt der Schweiz zum europäischen Wirtschaftsraum. Das Jubiläum wird nun, 2 Jahrzehnte nach dem historischen Entscheid, eifrig debattiert. Ich habe unseren Mitarbeiter Ron Hochuli gefragt, wie das damalige Ereignis heute kommentiert wird.
Ich würde sagen, eindeutig mit Faszination. Erstens, weil damals schon einiges passiert ist, rückblickend. Nicht nur eine ungeheuer leidenschaftliche Kampagne, sondern vor allem auch einen riesigen Aufschrei danach gegen die deutsche Schweiz, gegen die Neinsager. Und 20 Jahre später, mit Distanz betrachtet, erfasst man nicht nur die Proportionen, die das Ganze angenommen hat, sondern man merkt natürlich auch, wie stark man sich hier in der Romandie seither verändert und entwickelt hat gegenüber dieser Europafrage.
Man war damals besonders böse auf die deutsche Schweiz, die diesen Beitritt abgelehnt hatte. So war wenigstens das Bild für die Romans. Gibt es denn diese Ressentiments immer noch?
Es ist ein wenig merkwürdig. Nein, Ressentiments gibt es sicher nicht mehr. Keineswegs. Seit Jahren wird im Zusammenhang mit der Politik das Wort Röstigraben kaum mehr verwendet und auch das Konzept Neinsager ist mehr oder weniger verschwunden. Insofern herrschen keineswegs mehr weder Ressentiments noch Misstrauen oder was auch immer. Was man jedoch nach wie vor merkt bei der Generation, die damals an vorderster Front aktiv war, ist eine gewisse Nostalgie. Eine Nostalgie gegenüber dem gemeinsamen Aufbruch, den es in der Romandie gab, gegen den gemeinsamen Gegner, wenn ich das so sagen kann, die deutsche Schweiz.
Gibt es denn inzwischen einen Stimmungswechsel oder einen Haltungswechsel zu diesem EWR?
Ja, und wie, seit Jahren ist es ganz deutlich, auch die Romans würden einen Beitritt ganz klar ablehnen. Und so deutlich wie in den letzten Wochen und Monaten waren die Umfragen noch nie. Die Romans würden ganz klar Nein sagen und dies in ähnlichen Proportionen wie die Deutschschweizer. Doch seit einigen Tagen quasi zum Anlass des 20. Geburtstags des historischen Nein kommen wieder Stimmen auf, die dafür plädieren, man soll sich alle Optionen offen halten, sogar eine neue Verhandlung mit Brüssel. Etwas erstaunlich ist, dass der erste Politiker hier in der Westschweiz, der dafür plädierte, nicht ein SPler war, sondern der Präsident der CVP, Christoph Darbele.
Und wie ist denn jetzt die Stimmungslage vis-à-vis der EU?
Ja, die EU ist natürlich ein Konstrukt, das wenig appetitlich ist, auch in der Westschweiz. Es ist zur großen technokratischen, liberalen Gestalt geworden, dass das europäische Projekt, das viele Romans über lange Jahre überzeugte, verdeckt hat. Das ist bestimmt der Unterschied, den es lange gab zwischen Deutschschweiz und der Romandie. Ich denke, bei uns hatte man nebst den konkreten wirtschaftlichen Aspekten, die auf dem Spiel waren, noch immer das Bild eines Europa, wie es in Frankreich lange kultiviert wurde, jenes eines Friedensprojekts. Doch wie gesagt, diese Vision ist mit der Zeit in der Westschweiz verschwunden.
Ron Hochuli, Sie haben jetzt gesagt, dass es da einen Stimmungswandel gegeben hat gegenüber der EU. Aber man kann sich doch vorstellen, dass Leute, die den Beitritt der Schweiz zur EU unterstützt haben, dass die nicht so einfach ihre Meinung aufgeben. Gibt es da immer noch welche wichtigen Leute, die für den Beitritt der Schweiz zur EU sind?
Ja, das gibt es alleweil. Doch in den letzten Wochen hat man verschiedenste Berichte lesen können, wo sogar sehr überzeugte Leute, die absolut die Schweiz in das europäische Konstrukt bringen wollten, mit der Zeit ihre Meinung wechselten. Diese Woche hörte man sogar Micheline Galmiret, eine Frau, eine Genferin, eine SPlerin, die ganz klar sagte, für sie sei heute der bilaterale Weg im Zentrum. Man solle pragmatisch bleiben, man solle stolz sein darauf, was die Schweiz in den letzten 20 Jahren ohne Europa oder nur teilweise mit Europa erreicht hat. Sogar für sie und für viele historische Befürworter Europas ist nun der bilaterale Weg im Zentrum. Dennoch bemerkenswert ist, die Genfer Regierung hat vor wenigen Monaten neue Verhandlungen mit Europa in ein Strategie Papier verfasst. Es sei für Genf von extremer Wichtigkeit, dass man die Beziehungen mit Europa vertieft. In Genf ist klar, der bilaterale Weg, der hat seine Grenzen erreicht. Politisch gesehen ist da schon einiges noch, oder besser gesagt, wieder am Gehen. Und diesen nicht nur links, ich erinnere daran, Genf hat eine bürgerliche Regierung. Es gibt immer mehr Leute, die die ideologische EU-Debatte, die es bis vor kurzem gab, nicht mehr wollen, aber sich pragmatisch zeigen und sagen, wenn der bilaterale Weg keine Zukunft hat, dann kommt man über neue Verhandlungen, über einen Europa-Beitritt nicht herum.
Wechseln wir das Thema, Ron Hochul. In Genf soll ein neues Forschungszentrum zur Entwicklung von Medikamenten entstehen. Die Träger dieses Zentrums sind Ernesto Bertarelli und Hans-Jörg Wies, also zwei schwerreiche Menschen, sowie die ETH Lausanne und die Universität Genf. Im Nachgang zur Schließung von Merck Serono in Genf, die ja einige Proteste nach sich zog, kommt das doch zur wirklich rechten Zeit.
Ja, zur rechten Zeit. Das kommt drauf an, wovon man spricht. Zu spät ist es jedenfalls für die allermeisten Merck Serono Angestellten in Genf, ganz klar. Das neue Projekt ändert nichts daran, dass sie sich einen neuen Job suchen müssen. Es ist zu verschiedensten Initiativen gekommen in der Westschweiz, damit sie auch hier bleiben können und ihre Forschungsprojekte in anderen lokalen, vor allem Start-up-Firmen, weiterentwickeln können. Aber damit hat das Bertarelli-Projekt nur wenig zu tun. Dabei geht es viel eher um ein akademisches Forschungsprojekt. Und falls das Bertarelli-Projekt tatsächlich konkret wäre, könnte es natürlich sehr positive Auswirkungen auf den privaten Biotech-Sektor haben im Genfer Seebogen. Das ist klar. Und somit hätten auch die ehemaligen Merck-Serono-Mitarbeiter wieder neue Perspektiven. Der Traum der Investoren und auch des ETH-Präsidenten Patrick Ebischer ist es ja, eine richtige Health Valley zu schaffen zwischen Lausanne und Genf.
Positive Nachrichten, also für Genf kann man sagen. Wie hat denn die Öffentlichkeit reagiert?
Ja, extrem positiv. Klar, nach der Schließung von Merck Serono hörte man ja sehr derbe Kritik. Im Mittelpunkt stand vor allem Ernesto Bertarelli, dem vorgeworfen wurde, sein Unternehmen übertrieben teuer an die Deutschen verkauft zu haben und sich dann nach der Ankündigung der Schließung stillschweigend zu distanzieren. Jetzt hat natürlich der Wind gedreht und falls das Projekt tatsächlich konkret wird, wird Ernesto Bertarelli vermutlich wieder einen Heldenstatus erreichen, wie er ihn vor etwa 10 Jahren hatte mit seinem Alingi-Abenteuer und seinem Unternehmergeist. Obschon eines natürlich in der Öffentlichkeit immer wieder unterstrichen wird in den letzten Tagen, direkt wird mit dem Projekt nur in Anführungs- und Schlusszeichen etwa 100 Stellen geschaffen.
Trotzdem, man kann sich vorstellen, dass auch die Politik sehr glücklich ist in Genf.
Absolut. Die Politik ist natürlich auch sehr positiv, denn abgesehen von den direkten Konsequenzen des Projektes könnte ein neues Forschungszentrum natürlich von großem Interesse sein, was die Ausstrahlung von Genf betrifft, die internationale Ausstrahlung, akademisch und wirtschaftlich. Und von daher will die Politik das Projekt natürlich auch antreiben, wie auch immer sie kann. In den nächsten Wochen wird eine heikle Partie gespielt, denn Bertarelli und Co. sind offenbar bei weitem nicht die einzigen potenziellen Käufer, die sich für das Merck Serono-Gebäude interessieren. Ein Gebäude, dessen Wert immerhin auf 200 bis 400 Millionen Franken geschätzt wird. Und da gilt es natürlich, die Chance nicht zu verpassen.
Ein letztes Thema, Ron Hochuli, und das ist ein animalisches Problem, das den Bewohnerinnen und Bewohnern der Stadt Lausanne kalte Schauer den Rücken runtergejagt hat. Die Zeitung 24 Heures berichtete, dass in Quartier Flon in Lausanne das sei von Ratten überflutet. Ist es denn wirklich so schlimm?
Ja, ein solches Spektakel wie vor 2-3 Wochen hatte man in Lausanne und in der ganzen Westschweiz schon lange nicht mehr gesehen. Regelrechte Rattenkolonien, die über den Hauptplatz des notabene sehr trendigen Quartiers Flon spazierten. Spezialisten wollten keine Zahlen nennen, sie haben ja auch nur Schätzungen, doch sie sprachen von einer katastrophalen Situation. Das Quartier befindet sich auch geografisch in einem Loch. Es war ein uraltes Industrieviertel mit einem unterirdischen Bach und Kanalisationen, die zum Teil seit Jahrzehnten nie ersetzt wurden. Ein regelrechtes Rattenparadies. Und so kam es halt, als man plötzlich ein Haus abriss, dass die Ratten plötzlich an freier Luft rumspazierten.
Und was ist denn mit diesen Ratten jetzt passiert?
Es war sogar für die besten Spezialisten im Lande harte Arbeit, die Situation wieder in den Griff zu bekommen. Zuerst mussten sie ausfindig machen, wie sich die Ratten im Labyrinth des Quartiers bewegen. Danach konnten sie Fallen an strategischen Orten platzieren, Mittel, die die Ratten nur langsam töten, denn die Tiere sind clever und wenn eines zu schnell stirbt, wenn es den Köder frisst, dann werden die anderen Ratten misstrauisch und bleiben dem Köder fern. Die Arbeiten der Spezialisten zeigen aber nun erste Effekte und bis zu Weihnachten soll sich die Situation wieder normalisiert haben.
Ron Hochuli von Radio Television Suisse.
DRS4 News. Die Woche in Tessin.
Anfangs der Woche fiel ein wichtiger Entscheid für die Tessiner Kantonspolitik. Regierungspräsident Marco Boradori hatte angekündigt, im April bei den Wahlen für den Stadtrat von Lugano zu kandidieren. Kurz gesagt, er will Sindaco, Stadtpräsident von Lugano werden. Ich habe unseren Mitarbeiter Gerhard Lob gefragt, ob das nicht außergewöhnlich ist.
Das ist sogar sehr außergewöhnlich, muss man sagen, denn im Tessin kann sich niemand daran erinnern, dass es je zuvor geschehen ist, dass ein Politiker, also ein Regierungsrat, in die Gemeindepolitik zurückgekehrt ist. Und Boradori, man muss es wissen, er ist seit 18 Jahren in der Kantonsregierung und jetzt will er eben zurückkehren nach Lugano an seine Ursprünge. Aber er hat selbst gesagt, 18 Jahre in der Kantonsregierung ist eine lange Zeit und er will auch mal eine Veränderung nach all diesen Jahren. Und der Posten in Lugano, das hat er immer schon gesagt, das interessiert ihn eben.
Können Sie das näher erklären?
Nun, der Stapi von Lugano ist nicht eine ganz unwichtige Figur. Man nennt den Stadtpräsidenten Luganos ja auch den 6. Regierungsrat. Im Moment hat diese Position und das seit 1984 Giorgio Giudici inne. Er wird ja auch der König von Lugano genannt aufgrund dieser langen Regierungszeit. Und Lugano, man muss wissen, hat an Bedeutung in den letzten Jahren noch zugelegt. Es war immer schon das wirtschaftliche Zentrum des Tessins, aber jetzt ist es doch noch enorm gewachsen. Es gab etliche Gemeindefusionen. Die Stadt zählt ja rund 60.000 Einwohner. Das ist wirklich mit Abstand die größte Stadt im Tessin im Moment. Und insofern ist das auch für Boradori eine interessante Perspektive, zumal es seine Geburtsstadt ist, dort wo er aufgewachsen ist und seine politische Karriere begann dort. 1991 wurde er zum Municipale gewählt, erst danach wurde er dann Nationalrat und Regierungsrat, also Back to the Roots ist sein Motto.
Nun stellt er sich wieder zur Wahl, aber hat er denn reelle Chancen, dieser Marco Boradori Stadtpräsident von Lugano zu werden?
Er hat recht gute Chancen, denn Boradori ist doch der beliebteste Politiker im Tessin, zumindest auf kantonaler Ebene. Er hat die meisten Stimmen bekommen in den letzten Regierungsratswahlen und man muss wissen, die Lega ist eben auch in Lugano sehr stark. Im Moment haben sie 2 Municipali, also 2 Stadträte. Sie wollen mit Boradori die Zahl sogar auf 3 erhöhen und der Angriff gilt natürlich der FDP, die traditionell eigentlich die stärkste Partei in Lugano ist. Aber man muss vor allen Dingen jetzt sehen, was Giorgio Giudici, das Flaggschiff der FDP, der langjährige Stadtpräsident, macht. Er hat noch nicht erklärt, ob er kandidieren wird oder nicht. Das soll nächste Woche dann passieren und davon wird sehr viel abhängen. Denn wie gesagt, Giorgio Giudici, der König von Lugano, wird er nochmal antreten. Das ist die Frage, die sich nun alle stellen.
Wenn Boradori den Regierungsrat verlässt, wer rutscht dann nach?
Das ist eine interessante Frage und Konstellation natürlich, denn Boradori hat schon angekündigt, dass er ausscheiden wird auf alle Fälle aus dem Regierungsrat und nachrutschen müsste eigentlich Nationalrat Lorenzo Quadri. Er ist der erste Subentrante, wie wir hier sagen. Doch er hat immer schon gesagt, ja, ich möchte das eigentlich nicht so gerne machen. Er ist ja im Nationalrat, außerdem ist er Redaktor bei Martino, er ist auch im Stadtrat von Lugano im Übrigen. Also er hat schon ziemlich viele Posten, und ob er dann jetzt für 2, 2,5 Jahre in die Regierung gehen will, um dann allenfalls abgewählt zu werden, das ist die Frage. Wer kommt nach ihm? Und da kommt eine interessante Figur, nämlich Giuliano Bignasca selber, der Parteipräsident. Wird er in die Regierung gehen? Für viele im Tessin ist diese Vorstellung ein wahrer Horror, dass nämlich Giuliano Bignasca in den Regierungspalast in Bellinzona einziehen könnte. Diese Möglichkeit ist gegeben, aber man weiß nicht, ob er das tun wird. Im Moment hält sich die Lega bedeckt, was die Szenarien angeht, dieser Staffette in der Regierung. Und ich bin da selbst auch sehr gespannt, was passieren wird.
Und wie haben jetzt die anderen politischen Parteien reagiert?
Nun, allgemein gab es Verständnis für diese Kandidatur von Boradori für das Municipio von Lugano. Man hat ja darüber auch schon jetzt seit vielen Monaten gemunkelt und darüber gesprochen. Insofern kam es am Ende nicht so ganz so überraschend. Aber nun kam gleich die Forderung, die meinten, ja, dann müsste Boradori jetzt auch nicht mehr bei Entscheidungen dabei sein, die Lugano betreffen. Er müsste praktisch umgehend zurücktreten, da er in den Wahlkampf ginge. Boradori selbst hat diese Forderung zurückgewiesen. Er hat gesagt, bis zur definitiven Liste, die dann eingereicht wird, im Februar wird er Regierungspräsident bleiben. Er wird dann zurücktreten, wenn die Liste eingereicht ist. Und er wird im April dann seinen Job, wenn man das so sagen darf, als Regierungsrat auftreten. Und dann werden wir sehen, auch wer definitiv ihm folgen wird. Er hat übrigens angekündigt, dass er dies auf alle Fälle machen wird, ganz unabhängig vom Resultat für die Wahlen in Lugano.
Zu einem ganz anderen Thema, Gerhard Lob. Am Mittwoch kam es zu einem Streik im öffentlichen Dienst des Kantons Tessin. Warum denn?
Nun, Auslöser für diesen Streik war der umstrittene Vorschlag im Budget 2013, wonach eben an allen Ecken und Enden der Rotstift angesetzt werden muss. Das Defizit des Kantons beläuft sich ja gemäß dem ersten Vorschlag auf fast 200 Millionen Franken. Und da hat der Regierungsrat eben hier und da Vorschläge gemacht, wie man dieses Defizit etwas vermindern kann. Und einer ist derjenige, dass die Kantonsangestellten 2% Lohn im nächsten Jahr weniger bekommen sollen. Und diese reagierten da ziemlich pikiert, insbesondere die Lehrer. Sie sagten, das Maß sei voll. In den letzten Jahren würden immer sie zur Kasse gebeten und das könne nicht so weitergehen, insbesondere weil darunter eine wichtige Institution wie die Schule eben leiden würde. Dasselbe haben wir ja auch aus Genf gehört. Überall sind die Lehrer ein bisschen auf den Barrikaden, wo jetzt der Rotstift angesetzt wird.
Es gab einen Streik, Gerhard Lob, fand denn am Mittwoch keine Schule statt?
Nun, das kann man ganz allgemein so nicht sagen, denn die Situation war sehr unterschiedlich, denn auch der Streik war unter den Lehrern wieder umstritten. Aber es gab in der Tat Schulen, etwa die Scuola Media von Losone, also die Oberstufe, in der nur 4 von 500 Schülern überhaupt erschienen waren an diesem Tag. Denn die Direktion hatte schon den Eltern geschrieben, dass sie besser ihre Kinder nicht in die Schule schicken. In anderen Schulen fand der Unterricht recht regulär statt oder man hat zumindest einen Hütedienst organisiert, damit die Schule ihrer Verpflichtung nachkommt, auch die Schüler zu betreuen. Denn darauf hatte explizit der Regierungsrat Bertoli hingewiesen, dass die Schule dies garantieren müsse. Im Übrigen haben die Lehrer oder Staatsangestellten, die dann auch zur Demo nach Bellinzona gingen, für 3 Stunden kein Gehalt bekommen. Sie mussten für diese Zeit dann eine Auszeit nehmen.
Und wie waren die Reaktionen auf den Streik?
Das ist ganz interessant. Ich habe ein bisschen die Blogs durchgelesen, auch in den einschlägigen Internetportalen. Da gingen natürlich die Wogen hoch. Und das ist fast immer so, wenn es um die Lehrer geht im Kanton Tessin. Denn viele meinen, sie seien schon privilegiert und sie gingen jetzt auf die Barrikaden für einen möglichen Abschlag von 2% ihrer Löhne. Da müssen sie sich ziemlich verteidigen. Auf der anderen Seite gibt es auch viel Verständnis für die Lehrer, für ihre doch immer schwieriger werdende Aufgabe. Und für den allgemeinen Trend, eigentlich den Schulen weniger Bedeutung zu geben finanziell. Das stößt in gewissen Kreisen auch durchaus auf Zustimmung.
Anlass für den ganzen Aufstand ist das Budget 2013. Wie steht es denn darum? Demnächst wird sich ja der Große Rat damit befassen.
So ist es. Ab 17. Dezember, kann man sagen, geht es wirklich dann hart auf hart im Großen Rat. Und die Situation ist wirklich sehr, sehr chaotisch, muss man sagen. Denn die vorberatende Geschäftsprüfungskommission für das Budget hat nicht weniger als 4 Berichte angekündigt. Also je 4 Kommissare werden einen Bericht machen. So ein Durcheinander hat es seit Menschengedenken hier nicht gegeben in Bezug auf die Abstimmung dann im Großen Rat. Man kann also damit rechnen, dass das Budget in seiner originären Version kaum Chancen haben wird, angenommen zu werden, also dann ins Jahr 2013 verschoben wird. Und die Rechtsdienste sind im Moment damit beschäftigt, zu schauen, was das bedeutet. Und die Regierung ihrerseits wird ja ermahnt von den maßgebenden politischen Parteien, noch mehr Kürzungsvorschläge zu machen, damit das Defizit nicht so hoch ausfällt. Bisher hat die Regierung nur etwas halbherzig nachgebessert mit 18 Millionen, die man noch streichen will. Das ist etwa der FDP oder CVP viel zu wenig. Sie fordern mehr, aber es ist eben nicht so einfach, solche Millionen zu finden, denn viele der Ausgaben sind ja an Gesetze gebunden, sind gesetzliche Leistungen, die sich nicht einfach von heute auf morgen verändern lassen. Aber die Situation ist, wie eingangs gesagt, sehr chaotisch.
Gerhard Lob, noch ein kulturelles Thema. Wir sprechen über das Orchester der italienischen Schweiz, das eine neue Finanzierung finden musste, nachdem die SRG entschlossen hatte, ihren Anteil am Budget um 1,5 Millionen Franken zu kürzen. Die Lösung ist nun da, aber wie sieht sie aus, Gerhard Lob?
Nun, die Lösung ist da, wie Sie sagen, und sie garantiert dem Orchester eine Stabilität für die Jahre 2013 bis 2017, also für 5 Jahre, und das für die rund 40 festangestellten Musiker. Das OSI bzw. die Stiftung, welche dieses Orchester trägt, hat sich in den letzten Jahren auf die Hinterbeine gestellt, um Möglichkeiten zu finden, das Loch zu stopfen, das eben durch die geringeren Subventionen von Seiten der SRG aufgekommen ist. Insgesamt beträgt das Budget für dieses Orchester 7 Millionen Franken. Man muss bedenken, das war schon einiges Geld, 1,5 Millionen weniger. Und schön eigentlich, muss man sagen, dass trotz der Not oder aufgrund der Not ist das Orchester auch aktiver geworden. Und es hat sich jetzt ein Freundes- und Unterstützerkreis gefunden, der das Orchester doch in dieser Zeit sehr maßgebend unterstützen wird. Dazu kommen auch weitere Beiträge des Kantons, aber auch der Stadt Lugano und andere Gemeinden. Es ist also jetzt da für eine Stabilität zumindest für die nächsten 5 Jahre gesorgt.
Gerhard Lob, freier Journalist in Locarno.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.